Bis vor wenigen Wochen war Mexiko in aller Munde. Auch hier auf Radio Dreieckland war ständig über die neuesten Entwicklungen der Aufstände in Chiapas und den Verhandlungen zwischen der zapatistischen Bewegung und der Regierung zu hören. Im Frauen- und Lesben-Info berichteten wir im Februar über die Beteiligung von Frauen in diesen Kämpfen. Wir berichteten auch über das revolutionäre Frauengesetz, das von Kämpferinnen in der EZLN aufgestellt worden war. In diesem Gesetz forderten die Frauen unter anderem das Recht auf Bildung, auf Partizipation bei Entscheidungen in den Gemeinden, auf gerechten Lohn, Recht auf gleichberechtigte Teilnahme am bewaffneten Kampf und auf selbstbestimmte Wahl des Ehemannes und der Anzahl ihrer Kinder. Mittlerweile ist das Thema Mexiko wieder aus den hiesigen Schlagzeilen und Köpfen verschwunden und dabei macht auch Radio Dreieckland keine Ausnahme. Für einigen Wirbel in den Medien sorgte noch die Ermordung des Präsidentschaftskandidaten der Regierungspartei Colosio Mitte März und ein befürchteter Crash an der Börse. Danach ist es still geworden um Mexiko. Ist dieses Stillschweigen der Presse Ausdruck einer tatsächlichen Stagnation der revolutionären Bewegung? Sind die Proteste verloschen? Sind die Kämpfe eingestellt worden? Über diese und weitere Fragen sprachen wir mit Danuta Sacher vom Informationszentrum Lateinamerika in Bonn. Sie ist gerade aus Chiapas zurückgekehrt und hatte dort unter anderem die Möglichkeit, mit Subkommandante Marcos zu sprechen. Wenn im folgenden Interview immer wieder die Rede ist von der PRI, dann geht es um die Regierungspartei, die Partei der institutionalisierten Revolution.
Ja, man kann schon sagen, dass der Verhandlungsprozess seit diesem Attentat auf den PRI-Präsidentschaftskandidaten am Stagnieren ist. Man kann aber überhaupt nicht sagen, dass in Mexiko nichts los wäre. Das Attentat auf den Präsidentschaftskandidaten der PRI hat die EZLN gewertet, auch als einen Anschlag auf den Friedensprozess. Sie haben dieses Attentat in Zusammenhang gesehen mit anderen Faktoren in der Region, zum Beispiel der Tatsache, dass es verstärkte Militärmanöver gab in Chiapas rund um die von der EZLN kontrollierten Gebiete. Und Sie haben es in Zusammenhang damit gesehen, dass die unverbesserlichen rechten Kräfte in Chiapas, also die Kaste der Großgrundbesitzer und der Viehzüchter, auch angefangen haben, sozusagen im Vorfeld dieses Attentates da mobil zu machen. Diese Leute sind mit eigenen Demonstrationen auf die Straße gegangen und haben von der Regierung verlangt, dass sie sofort wieder in ihre Rechte einsetzen, was ihr Land betrifft und ihren Besitz betrifft, und haben sich also ziemlich aggressiv geriert. Ne? Und man muss auch sehen, dass dieses Attentat ein politischer Schlag war für Camacho Solis, den Friedensunterhändler der Regierung mit der EZLN. Das heißt, man hat erstmal nach diesem Attentat nicht gewusst, ob Camacho Solis zum Beispiel in diesem Amt bleiben wird, ob er weiter den Auftrag der Regierung haben wird, mit der EZLN zu verhandeln. Und es war erst vor einer Woche, dass er den Spekulationen den Boden entzogen hat. Es wurde darüber spekuliert zum Beispiel, dass die Regierung ihn nach Spanien abschieben wird auf einen Botschafterposten. Und er hat jetzt erst vor kurzem dann gesagt, er bleibt tätig im Friedensprozess für Chiapas. Ne?
Gibt es denn schon Recherchen darüber, welche Kreise oder Organisationen hinter der Ermordung von Colosio stecken?
Da gibt es sehr viele Spekulationen. Es ist eigentlich so, dass ich habe niemanden getroffen in Mexiko, der nicht davon ausgeht, dass das ein Attentat gewesen sei, was aus der PRI selbst hervorgegangen ist. Ne? Und es wurde gemunkelt, also man muss sehen, die PRI ist kein monolithischer Block. Es ist zwar sozusagen, wie man sagt, dort die Staatspartei, aber keine monolithische Einheit, sondern man kann grob drei Linien unterscheiden. Eine rechte Linie, zu der der abgesetzte Innenminister Patrocinio González gehört, der früher Innenminister, der früher Gouverneur von Chiapas war. Und diesen Leuten werden auch enge Kontakte zum Militär nachgesagt und eben zu den, sagen wir mal, den traditionellen Bürgerkreisen oder Besitzenden in Mexiko. Das heißt, der traditionelle Landbesitz und so weiter. Und es gibt die Gruppe um Salinas, das sind sozusagen die neoliberalen Technokraten. Und es gibt so eine Reformergruppe um Camacho Solis, die sich Demokratie 2000 nennen. Und anfänglich ging die Spekulation dahin, dass es von der Rechten kam, ne? Und dass damit eine Destabilisierung im Land geschaffen werden sollte, die einerseits erlaubt, gegenüber der EZLN wieder die militärische Karte zu ziehen, also sie militärisch zu beseitigen, die es erlauben sollte, die Opposition im Land niederzubügeln und zum Teil auch den Freihandelsvertrag zu modifizieren, weil sozusagen die alte herrschende Schicht schon auch durch den Freihandelsvertrag betroffen wurde, weil, sagen wir mal, was so nationale Industrie war, Textil zum Beispiel oder so, ist auch kläglich jetzt eingegangen unter den Auswirkungen von dem Freihandelsvertrag, ne? Und das muss man vielleicht auch dazu sagen, das hat auch ganz stark gehört zu den Auswirkungen dieses Attentats. Eine der ersten Interpretationen aus dem offiziellen Lager war, dass gesagt wurde, die EZLN hat den Boden bereitet dafür, weil sie sozusagen die Gewalt auf die politische Bühne gebracht hat, und die Zeitungen sind mitschuldig an diesem Attentat, weil sie nämlich diese Gewalt der EZLN positiv verteidigt haben, ne?
Ja, hat es denn nach dem Attentat auch verstärkt militärische Operationen gegeben in der Region Chiapas?
Es hat Bewegung gegeben. Die EZLN interpretiert es so, dass Truppen abgezogen werden dort, wo die Presse sozusagen Sichtkontakt hat. Das heißt, in den größeren Ortschaften gab es vermeintliche Abzüge von Truppen. Nur sind die nicht tatsächlich aus Chiapas abgezogen worden, sondern in abgelegeneren Teilen rund um das Gebiet der EZLN platziert worden. Das heißt, im Grunde ist der Einkreisungsring, wie sagt man, der militärische Sperrgürtel nur modifiziert worden in sich, ne? Aber es gab keine Truppenabzüge.
Ja, vielleicht von der militärischen Ebene nochmal zurück zur Verhandlungsebene. Anfang März sind ja die Verhandlungen zwischen Vertretern der mexikanischen Regierung und EZLN zu Ende gegangen. Da hat die Regierung zugesagt, dass sie 32 der 34 sozialen Forderungen der EZLN erfüllen würde. Gibt es da jetzt schon konkrete Anzeichen oder ist der Vertragsabschluss bisher nur ein Stück Papier?
Da muss man zunächst mal sagen, dass es gibt keinen Friedensvertrag, und diese ersten Gespräche sind nicht mit einem Abkommen abgeschlossen worden. Die EZLN spricht auch nicht von Verhandlungen, die stattgefunden hätten, sondern spricht von einer ersten Dialogrunde. Und das Ergebnis dieser ersten Dialogrunde ist keine einvernehmliche Vereinbarung, sondern das ist ein Dokument mit 34 Punkten. Das heißt, es tauchen dort auf die 34 Forderungen der EZLN, und jeweils zu diesen 34 Forderungen gibt die Regierung eine Antwort. Und der Subkommandante Marcos hat es so charakterisiert, dieses Dokument, dass es das Versprechen ist, in Erwägung zu ziehen, was man vielleicht später machen könnte. Ne? Und die EZLN hatte gesagt, dass sie dieses Dokument, also sozusagen diese Angebote der Regierung, jetzt mitnehmen wird in ihre Gebiete und dort ihrer Basis vorlegen wird, um deren Meinung einzuholen. Und dieser Prozess war gerade in Vorbereitung, als dieses Attentat passiert ist, und die EZLN hat ja daraufhin Alarmbereitschaft ausgegeben und diese Beratung mit ihrer Basis unterbrochen, ne, weil sie sagte, unsere Kämpfer können jetzt nicht in den Dörfern über dieses Dokument diskutieren, sondern die müssen jetzt auf ihre Posten zurück, weil wir darauf gefasst sein müssen, dass irgendwas militärisch passiert, ne. Das ist also so der Stand, und sie sagen, dass sie die Verhandlungen erst wieder aufnehmen werden, wenn es klare Anzeichen, klare Hinweise von der Regierung gibt, dass sie ernsthaft an der Fortsetzung vom Friedensprozess, also an der politischen Lösung, interessiert sind. Ne? Und über diese zweite Verhandlungsrunde sagt die EZLN, dass sie auf jeden Fall ihre Forderungen unter nationalen Gesichtspunkten behandeln muss, weil das war auch ein Charakteristikum der ersten Gesprächsrunde, dass die Forderungen der EZLN, die sich beziehen auf die Frage Landreform, auf die Frage Rechte der Indigena-Gemeinden, auf die Frage Ausstattung mit Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, diese Forderung hat der Regierungsunterhändler Camacho sozusagen als lokale Forderungen aufgefasst. Und das ist auch bisher die Reaktion von der chiapanesischen Regierung, all diese Forderungen als lokale Angelegenheit zu behandeln. Und die EZLN besteht darauf, dass es sich um nationale Angelegenheiten handelt und sagt auch, wir werden noch nicht mal drüber reden, unsere Waffen abzugeben, solange diese Angelegenheiten nicht auf nationaler Ebene geregelt sind. Ne?
Abschließend berichtet Danuta Sacher dann noch kurz von ihren Eindrücken während ihres Besuches in der Region Chiapas.
Was vielleicht am wichtigsten ist, es finden viele Diskussionen innerhalb der Bauern- und Indigena-Organisationen in Chiapas selber statt. Ne? Es kam zu Landbesetzungen, die Schätzungen der besetzten Gebiete reichen von 50.000 bis 100.000 Hektar. Es kam zu erneuten Besetzungen von Rathäusern, jedes Mal mit der Forderung, dass der Bürgermeister, dem Korruption vorgeworfen wird, dass der endlich abtritt und Neuwahlen, fairen Neuwahlen Platz macht. Also in Chiapas selber ist einfach vieles vieles aufgebrochen und findet ein heftiger Diskussions- und auch gegenseitiger Abstimmungsprozess statt. Ne?
Hast du mitbekommen, wie die Rolle dabei von Frauenorganisationen ist? Die Frauen in der EZLN haben ja dieses revolutionäre Gesetz der Frauen aufgestellt. Gibt es da irgendwelche Resonanzen inzwischen?
Es gibt sehr großes Interesse daran. Also soweit es Frauenorganisationen gibt in Chiapas, vor allem in San Cristobal gibt es eine sehr aktive Frauengruppe und die haben das begeistert aufgenommen, dieses revolutionäre Frauengesetz, und diese Frauen nehmen auch teil in dieser Bürgerinitiative, die sich für die Fortsetzung des Friedensprozesses einsetzt. Und ansonsten muss man sehen, dass dieses revolutionäre Frauengesetz vor allem in den Indianergemeinden höchste Unruhe ausgelöst hat, weil dieses Frauengesetz sehr konträr ist zu der traditionellen Rolle, die Frauen in den Indianergemeinden einnehmen. Und die EZLN sagt auch über ihre eigene Basis, dass dieses Frauengesetz noch lange nicht, durchgesetzt ist auf allen Ebenen, sondern man muss sehen, dass das eine Initiative ist, die von den Frauen ausging, die in der zapatistischen Armee integriert sind und dort integriert sind als gleichberechtigte Kämpferinnen neben ihren männlichen Kollegen. Und das war also sozusagen ein revolutionärer Durchbruch, dass Frauen innerhalb des zapatistischen Heeres einfach auch Kommandofunktionen übernommen haben. Und ausgehend davon, in Diskussionen, die dann die Kämpferinnen in ihren Gemeinden geführt haben, wurde die Diskussion begonnen in den Gemeinden der EZLN selber über die Rechte der Frauen. Und dieses Frauengesetz haben dann die Frauen sozusagen in einem ganz eigenständigen Diskussions- und Konsultationsprozess entwickelt, der aber überhaupt nicht unumstritten war, jetzt auch innerhalb der zapatistischen Männer. Und die Frauen erzählen selbst, der Subkommandante Marcos hat es auch erzählt, dass sozusagen die Deklarierung dieses Frauengesetzes sozusagen die erste Erhebung war, bevor sie sich mit Waffen erhoben haben. Ne?
Wir protestierten, weil es kein Gesetz für Frauen gab. Einige Companieras haben etwas aufgesetzt und es wurde in einer Sitzung des Komitees gelesen und niemand sprach dagegen. Damals begannen wir, die Dorfgemeinschaften aufzusuchen, um mit den Companieras zu sprechen und sie nach ihrer Meinung zu befragen. Deren Vorschläge wurden bei der Verfassung des Gesetzes mit einbezogen. Wir haben die Meinungen der Frauen in den Dörfern angehört und so wurde das Gesetz geschrieben.
Ja, so spricht Ana Maria, eine Kämpferin in den Reihen der Zapatistas, in einem Interview, das die spanische Zeitung El Mundo in der Ausgabe vom 12. März mit ihr und der indigenen Führerin Ramona führte. Die beiden, Ana Maria und Ramona, sind übrigens auch Delegierte bei den Friedensverhandlungen gewesen. Im Weiteren noch ein kurzer Ausschnitt aus dem Interview. Wie seid ihr zum EZLN gekommen?
Ich bin dazu gekommen, als ich sehr jung war, 14. Einige Companieras, die besser ausgebildet waren, lehrten uns Lesen und Schreiben. Später haben sie uns Kampftechniken und Politik, damit wir mit dem Volk sprechen und ihnen den Grund für unseren Kampf erklären können, gelehrt. So habe ich nach und nach etwas gelernt. Schon als Kind habe ich mit meiner Familie an gewaltfreien Protesten teilgenommen. Wir sind immer zu Demonstrationen gegangen, haben uns mit anderen Leuten zusammengetan. Wir waren organisiert. Dann kam der Moment, als das Volk merkte, dass Jahre des Kampfes vergangen waren, ohne dass irgendetwas erreicht worden wäre, weil die Regierung nicht auf die Proteste reagierte. Danach hat das gleiche Volk sich für den bewaffneten Kampf organisiert. Zuerst versuchten sie, gewaltfrei zu kämpfen. Wenn auf ihre Petition nicht gehört wurde, besetzten sie Land. Danach kamen die Soldaten in der Absicht, sie zu vertreiben. Sie haben Foltermethoden und Repression angewandt. Bis der Tag kam, an dem wir sagten, es reicht. Wir müssen zu den Waffen greifen und uns verteidigen. Wenn die Regierung unsere Forderungen auf friedlichem Weg nicht akzeptiert, wird sie es eben anders tun müssen. So begann das alles. Am Anfang waren wir 2 Frauen im EZLN. Wir waren wenige. Vor 10 Jahren waren wir zwischen 8 und 10 Personen. Und nach kamen mehr Leute dazu. Frauen kamen zum EZLN, weil sie sahen, dass schon Frauen dabei waren. Dann haben sie begonnen, ihre Töchter, Schwestern und Enkelinnen einzuweisen und sagten ihnen, nehmt eine Waffe und geht kämpfen. Im EZLN gibt es zwischen 20% und 30% Frauen. Wir machen das Gleiche wie die Männer. Wir lernen zu kämpfen und machen politische Arbeit in den Dörfern. In jeder Gemeinschaft gibt es eine Frauengruppe, die in kollektiven Arbeiten organisiert ist. Wir, die wir ein bisschen besser ausgebildet sind, alphabetisieren die anderen, damit sie lesen und schreiben lernen. Es ist eine Arbeit, die Jahre dauert.
Soweit ein Ausschnitt aus dem Interview mit Ramona und Anna Maria. Das Interview in der gesamten Länge werdet ihr demnächst bei Radio International hören.